Stundentag bezeichnen kann, wie im ersten Kapitel des ersten Buch Mose, oder aber auch einen längeren Zeitraum. Und was gilt, müssen Sie aus dem Textzusammenhang entnehmen. Das heißt, das, was das Buch der Offenbarung uns ab Kapitel 4 präsentiert, ist im Wesentlichen nichts anderes als ein genauer Abriss der Ereignisse, die am Tag des Zorns oder auch am Tag des Herrn, beide meinen dasselbe, geschehen. Die letzten 7 Jahre der Menschheit, die im Buch der Offenbarung ab Kapitel 4 dargestellt werden, sind faktisch eine Beschreibung des Tages des Zorns. Und damit wird jetzt deutlich, wie wir den Satz aus dem ersten Kapitel des ersten Thessalonicher Briefs verstehen müssen. Wenn es da heißt, dass Jesus die, die an ihn glauben, vor dem zukünftigen Zorn errettet, dann ist jetzt klar, die, die heute an Jesus glauben, werden vor dem Tag des Zorns gerettet. Sie werden vor der großen Trübsal gerettet. Sie sind in den letzten 7 Jahren der Menschheit nicht dabei. Die Entrückung findet vorher statt. Und weiter. Wenn Sie ins Buch der Offenbarung selbst hineinschauen, Thomas Rothe hat uns gestern schon darauf aufmerksam gemacht, wenn Sie in das Sendschreiben an die Gemeinde in Philadelphia hineinschauen, da finden Sie ganz dasselbe, Offenbarung 3, Vers 10. Offenbarung 3, Vers 10. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird, über den ganzen Weltkreis zu versuchen, die auf Erden wohnen. Die Stunde der Versuchung hier ist nicht ein einzelnes, isoliertes Ereignis, das nur einzelne Menschen oder Gemeinden betrifft. Es ist ein globales Ereignis. Es ist die Zeit, in der der Versucher triumphiert und seine Macht ausspielt, also wiederum die Zeit der großen Trübsal. Und nun sagt Jesus hier der Gemeinde in Philadelphia zu, dass sie vor dieser weltweiten Stunde der Versuchung bewahrt werden wird. Schauen Sie genau hin. Jesus sagt nicht, dass er die Philadelphia-Gemeinde in der großen Stunde der Versuchung bewahren will, sondern vor der Stunde der Versuchung. Ganz wörtlich übersetzt steht da, ich will dich heraushalten aus der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Griechisch, falls wir Theologen unter uns haben, weiß ich jetzt nicht, steht da tereo ek, nicht tereo dia oder en. Die Gemeinde in Philadelphia wird aus der Stunde der Versuchung herausgehalten. Auch hier wird also vorausgesetzt, dass die Gemeinde nicht in die große Trübsal hineinkommt. Sie ist in den letzten 7 Jahren der Menschheit nicht dabei. Die Entrückung findet vorher statt. Und jetzt noch einmal der erste Thessalonicher Brief, Kapitel 5. Eben gerade im vorhergehenden Kapitel 4 dieses Briefes hat Paulus den Ablauf der Entrückung beschrieben. Jetzt kommt er auf den Tag des Herrn, den Tag des Zorns, zu sprechen. 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Vers 2. 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Vers 2. Von den Zeiten und Stunden aber, liebe Brüder, ist es nicht nötig, euch zu schreiben, denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Und dann ein paar Verse weiter. 1. Thessalonicher 5, Vers 9, nimmt Paulus nochmal Bezug auf Vers 2 und fährt fort in Vers 9. Denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern dazu, das Heil zu erlangen durch unseren Herrn Jesus Christus. Also, Kapitel 5, Vers 2 spricht er über den Tag des Herrn. Vers 9 nimmt er darauf Bezug, auf diesen zukünftigen Tag des Herrn und sagt, Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern dazu, das Heil zu erlangen. Er sagt also sinngemäß, ihr alle wisst, dass der Tag des Herrn, der Tag des Zorns, die große Trübsal kommt, aber Gott hat uns, die Gemeinde Jesu, nicht dazu bestimmt, durch diese große Trübsal hindurchzugehen, sondern er hat uns zum zukünftigen Heil bestimmt, zum zukünftigen Leben in der Ewigkeit. Und darum sind wir, die Jünger Jesu, in den letzten 7 Jahren der Menschheit nicht dabei. Die Entrückung findet vorher statt. Und jetzt gebe ich Ihnen noch einen Hinweis. Im Kapitel 4 der Offenbarung beschreibt der Apostel Johannes, wie er vom Geist Gottes ergriffen einen Blick in die unsichtbare Welt Gottes tun kann. Er sieht etwas von der Herrlichkeit Gottes. Er beschreibt diesen Thron Gottes. Und dann nennt Johannes eine wichtige und interessante Einzelheit. Offenbarung 4, Vers 4. Und um den Thron, schreibt er, waren 24 Throne und auf den Thronen saßen 24 Älteste, mit weißen Kleidern angetan und hatten auf ihren Häuptern goldene Kronen oder auch goldene Siegeskränze. Johannes sieht 24 Älteste und beschreibt sie genau. Und diese Beschreibung spricht Bände. Die 24 Ältesten tragen weiße Kleider, das ist das Erste. Und wenn wir fragen, was haben diese weißen Kleider zu bedeuten, dann brauchen wir nur zurückzublättern in die Sendschreiben. Im Sendschreiben an die Gemeinde im Sardes wird nämlich die Bedeutung der weißen Kleider erklärt. Da heißt es, Offenbarung 3, 4 bis 5. Aber du hast einige in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Die werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind's wert. Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens und so weiter. Ganz ähnlich finden Sie es auch nochmal in Offenbarung 19, Vers 8. Die weißen Kleider sind ein Zeichen der Reinheit. Sie sind ein Zeichen für die Menschen, die rein geworden sind von ihrer Schuld durch den Opfertod Jesu. Genauer gesagt, sie sind ein Zeichen für all die Menschen, die Jesus angenommen haben und ihm treu geblieben sind. Das wird noch deutlicher, wenn wir das nächste Detail in Johannes Offenbarung in der Johannes-Offenbarung Kapitel 4, Vers 4 näher anschauen. Die 24 Ältesten tragen Kronen. Kronen. Und zwar nicht irgendwelche Kronen. Das sind Siegeskränze. Da steht griechisch Stephanos. Und diese Siegeskränze werden im Buch der Offenbarung näher erklärt. Sowohl im Sendschreiben an die Gemeinde in Smyrna, als auch im Sendschreiben an die Gemeinde in Philadelphia, Kapitel 3, Vers 11, tauchen diese Siegeskränze wieder auf. Und sie bezeichnen dort Christen, die Jesus treu geblieben sind in der Nachfolge. Genau dasselbe Wort, Stephanus. Und nun die Zahl, 24, sind ja genau 24 Älteste, die Johannes sieht und beschreibt. Um diese Zahl wird viel gerätselt, kann ich Ihnen jetzt schon verraten. Die Ausleger sind sich ganz und gar nicht einig. Es gibt sehr schöne, fantasievolle Auslegungen dazu. Da halte ich mich jetzt raus. Aber eines scheint klar zu sein, 24 ist eine Zahl, die Vollständigkeit ausdrücken soll. Die Zahl von 24 Ältesten mit weißen Kleidern und Siegeskränzen drückt aus, dass die vollständige Gemeinde der Christen im Himmel versammelt ist. Die Ältesten sind nämlich Repräsentanten der Gemeinde. So ähnlich wie der Bundespräsident das deutsche Volk vertritt. Und das ist jetzt ein interessanter Punkt. Lange bevor Johannes über die einzelnen Vorgänge und Ereignisse der großen Trübsal informiert, lange bevor er auch nur ein Wort über die letzten 7 Jahre für uns niederschreiben kann, sieht er doch schon die Gemeinde Jesu im Himmel versammelt, vollständig. Und das lässt nur einen Schluss zu. Noch bevor die letzte 70. Jahrwoche begonnen hat, noch bevor die große Trübsal ihren Anfang genommen hat, ist doch die Gemeinde Jesu schon im Himmel. Wie ist sie dahin gekommen? Es gibt nur eine Antwort. Die Entrückung hat schon stattgefunden. Halten wir das fest als Zwischenergebnis. Die Gemeinde Jesu Christi ist nicht dabei in der großen Trübsal. Die Gemeinde Jesu ist nicht dabei, wenn die 70. Jahrwoche aus Daniels Prophezeiung anfängt. Vor der großen Trübsal steht die Entrückung der Gläubigen. Und jetzt benutzen wir den Schlüssel. Jetzt können wir nämlich dieses Ergebnis anwenden und sagen, wenn es denn so ist, dass die Gemeinde Jesu entrückt wird vor der großen Trübsal, wenn es denn so ist, und es ist so, dann betreffen all die Ereignisse, die im Buch der Offenbarung ab Kapitel 4 oder 5 berichtet werden, auf jeden Fall eine Gruppe von Menschen nicht. Und das ist die christliche Gemeinde. Das Volk Israel wird mit dabei sein in den letzten 7 Jahren. Das wissen wir aus der Prophezeiung Daniels. Auch viele Menschen, viele Heiden werden mit dabei sein in den letzten 7 Jahren. Das wissen wir direkt aus dem Buch der Offenbarung. Aber die Gemeinde Jesu wird nicht mit dabei sein. Sie wird vor der großen Trübsal diesen Planeten verlassen haben und vollständig in der unsichtbaren Welt Gottes versammelt sein. Und wieder können wir unser Schema vervollständigen. Wir wissen jetzt, da sind die Jahrwochen, da ist die Kreuzigung Jesu, die Zwischenzeit. Dann kommt die Entrückung. Die Gemeinde ist im Himmel. Und die Bibel sagt übrigens auch, was sie dort oben tut. Aber das gehört heute nicht hierher. Und damit haben wir jetzt einen weiteren wichtigen Schlüssel, den zweiten Schlüssel in der Hand, der uns hilft, das Buch der Offenbarung richtig zu verstehen. Wenn wir die Offenbarung lesen und durcharbeiten, dann können wir erwarten, dass sie uns Informationen liefert über die letzten Jahre einer gottfeindlichen Menschheit. Wir können auch erwarten, dass sie uns Informationen liefert über den Weg des Volkes Israel durch diese letzten 7 Jahre. Aber wir können nicht erwarten, dass sie uns Informationen liefert über die Gemeinde Jesu und ihren Weg in der Welt. Denn den Weg durch die große Trübsal geht die Gemeinde Jesu nicht mit. Ihr Weg ist der Weg der Entrückung in die unsichtbare Welt Gottes. Und damit kommen wir zum dritten und letzten Schlüssel, der uns noch fehlt, zum Aufschließen der Offenbarung des Johannes. Der dritte Schlüssel heißt Gottes Weg mit dem Volk Israel. Das Volk Israel spielt eine wichtige Rolle im Buch der Offenbarung und das ist kein Zufall. Es gibt im Gegenteil handfeste Gründe dafür und es ist wichtig, dass wir diese Gründe genau in den Blick bekommen. Wir sind als Christen zuweilen geneigt, unsere Position in der Heilsgeschichte Gottes hoffnungslos zu überschätzen. In schöner menschlicher Selbstbezogenheit meinen wir, dass das ganze Handeln Gottes in der Geschichte vor allem auf uns, die Gemeinde der geretteten Heiden, zuliefe. Das ist natürlich nicht völlig falsch, aber einseitig ist es und wenig angemessen. Hören wir mal hinein, wie die Bibel selbst von uns, den gläubig gewordenen Heiden, spricht. Im Römerbrief gebraucht der Apostel Paulus das Bild eines Olivenbaums. Der Stamm des Olivenbaums, seine Wurzel und seine natürlich gewachsenen Zweige stehen für die Heilsgeschichte Gottes mit dem Volk Israel. Und jetzt nimmt Paulus dieses Bild und benutzt es, um unsere Stellung, die Stellung der geretteten Heiden gegenüber dem Volk Israel zu beschreiben. Er sagt, Römer 11, 17 bis 18. Wenn aber nun einige von den natürlichen Zweigen ausgebrochen wurden und du, der du ein wilder Ölzweig warst, in den Ölbaum eingepropft worden bist und teilbekommen hast an der Wurzel und dem Saft des Ölbaums, so rühme dich nicht gegenüber den Zweigen. Rühmst du dich aber, so sollst du wissen, dass nicht du die Wurzel trägst, sondern die Wurzel dich. Verstehen Sie, wilde Zweige, das sind wir, die in einen edlen Olivenbaum eingepropft wurden. Mehr sind wir nicht. Wilde Zweige, die eingepropft wurden in einen Baum und jetzt von ihm profitieren. Wir sind wilde Zweige, die eigentlich unpassend sind für diesen edlen Baum, zu dem sie jetzt gehören. Wir sind wilde Zweige, die sich ganz und gar nichts darauf einbilden dürfen, dass sie nun zum Olivenbaum gehören. Denn wir sind durch einen Kunstgriff, einen unverdienten Kunstgriff, durch die Pfropfung dorthin gekommen. Jesus hat gesagt, das Heil kommt von den Juden. Johannes 4, Vers 22. Und wir, die geretteten Heiden, wir sind in dieses Heil mit einbezogen worden. Erstaunlicherweise ist das geschehen. Aber das Entscheidende, das sind nicht wir, sondern das ist der Olivenbaum, sein Stamm und seine Wurzel. Nicht wir tragen die Wurzel, sondern die Wurzel trägt uns. Lassen Sie es mich spitz auf den Punkt bringen. Gottes erste Liebe, das ist das Volk Israel. Gottes erste Liebe, das ist Israel. Das können wir gar nicht laut genug und gar nicht klar genug sagen. Gottes erste Liebe ist das Volk Israel und wir stehen in zweiter Linie. Bei Gott sitzen wir eben nicht in der ersten Reihe, sondern bei Gott, da sitzt Israel in der ersten Reihe. Und wir dürfen mit dabei sein und fertig. Überlegen wir mal, womit beginnt die Heilsgeschichte Gottes in der Welt? Sie beginnt mit der Erwählung Abrahams, dem Urvater des Volkes Israel. Gott erwählt Abraham und gibt ihm die Verheißung, dass er ein großes Volk aus ihm machen will. Das Volk, das später nach einem Enkel Abrahams heißen wird, nämlich Jakob, Israel. Schauen Sie mal rein, 1. Mose 12, 1 bis 3. Nur, dass Sie es vor Augen haben. 1. Mose 12, 1 bis 3. 1. Mose 12, 1 bis 3. 1. Mose 12, 1 bis 3. Und der Herr sprach zu Abram, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen. Und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Mit der Erwählung des Volkes Israel fängt die Heilsgeschichte Gottes an. Und nicht anders. Natürlich sind die Heiden damit schon im Blick. Gott kündigt an, dass er Abraham zum Segen für alle Generationen auf Erden machen will. Aber bitte, die Erwählung gilt dem Volk Israel. Und jetzt schauen Sie mal, wie Gott dieses sein Volk geliebt hat. Das ist wirklich bewegend. 5. Mose 7, 7 bis 8. 5. Mose 7, 7 bis 8. 5. Buch Mose, Kapitel 7, 7 bis 8. Da heißt es: Nicht hat euch der Herr angenommen, Israeliten, und euch erwählt, weil ihr größer wärt als alle Völker. Denn du bist das Kleinste unter allen Völkern. Sondern weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Darum hat er euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich erlöst von der Knechtschaft aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Oder wenn Sie in das berühmte Lied des Mose hineinschauen, 5. Mose 32, da kommt diese Liebe Gottes zu seinem Volk so stark zum Ausdruck. 5. Mose 32, 9 bis 14. Denn des Herrn Teil ist sein Volk, Jakob ist sein Erbe. Er fand ihn in der Wüste, in der dürren Einöde sah er ihn. Er umfing ihn und hatte Acht auf ihn. Er behütete ihn wie seinen Augapfel. Wie ein Adler ausführt seine Jungen und über ihnen schwebt, so breitete er seine Fittiche aus und nahm ihn und trug ihn auf seinen Flügeln. Der Herr allein leitete ihn und kein fremder Gott war mit ihm. Er ließ ihn einherfahren über die Höhen der Erde und nährte ihn mit den Früchten des Feldes und ließ ihn Honig saugen aus den Felsen und Öl aus hartem Gestein. Butter von den Kühen und Milch von den Schafen samt dem Fett von den Lämmern, feiste Widder und Böcke und das Beste vom Weizen und tränkte ihn mit edlem Traubenblut. Wein also. Gottes erste Liebe ist Israel. Und jetzt überlegen Sie mal weiter, wie unbeirrbar hat Gott an diesem Volk festgehalten, durch die Jahrtausende hindurch. Allem Ungehorsam, allem Unglauben seines Volkes zum Trotz, aller Undankbarkeit, aller Gleichgültigkeit Israels zum Trotz, allen Enttäuschungen, allen Niederlagen zum Trotz, Gott hat an seinem Volk festgehalten. Und jetzt verrate ich Ihnen noch etwas. Das, was für Sie und mich so absolut entscheidend ist, nämlich die Gemeinde aus Menschen aller Nationen, die an Jesus glauben, diese Gemeinde, die ist im Alten Testament nicht im Blick, die kommt nicht vor. Darum schreibt Paulus später im Epheserbrief, dass die Gemeinde aus Geretteten aller Nationen ein Geheimnis ist, das Gott ihm persönlich offenbart hat. Das heißt, so etwas wie die Gemeinde aus Gläubigen aller Nationen, das war im Alten Testament so nicht nachzulesen. Das musste Gott dem Paulus erst im Nachhinein auch deutlich machen. Warum? Weil sich im Alten Testament alles um Israel dreht. Schauen Sie mal in den Epheserbrief. Großer Sprung, Epheser 3, 1 bis 6. Da finden Sie das vor. Epheser 3, 1 bis 6. Epheserbrief, Kapitel 3. 1 bis 6. Epheserbrief, Kapitel 3, 1 bis 6. Deshalb sage ich, Paulus, der Gefangene Jesu Christi, für euch Heiden. Ihr habt ja gehört, welches Amt die Gnade Gottes mir gegeben hat für euch. Durch Offenbarung ist mir das Geheimnis kundgemacht worden, wie ich es eben aufs Kürzeste geschrieben habe. Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis Christi erkennen. Dies war in früheren Zeiten den Menschenkindern nicht kundgemacht, wie es jetzt offenbart ist seinen heiligen Apostel und Propheten durch den Geist. Nämlich, dass die Heiden Miterben sind und mit zu seinem Leib gehören und Mitgenossen der Verheißung in Christus Jesus sind durch das Evangelium. Natürlich kommen die Heiden im Alten Testament vor. Und wenn der Prophet Jesaja den Messias beschreibt, macht er klar, dass er auch ein Licht für die Heiden sein wird. So steht es in Jesaja 42, 1 bis 7. Aber von der Gemeinde, wie sie dann im Neuen Testament völlig selbstverständlich ist, finden Sie im Alten Testament so nichts. Und dann viel später, als der Messias kommt und Jesus in Israel auftritt, was sagt er, als eine kanaanäische, also eine heidnische Frau ihn anspricht und ihn um Hilfe bittet? Er sagt: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Nur zu Israel. Matthäus 15, 21 bis 24. Israel ist Gottes erste Liebe. Wir sind nur wilde Zweige, die gnadenhalber dazugepfropft wurden. Und doch, und das ist interessant, bekommt die Gemeinde aus Gläubigen aller Nationen im Neuen Testament eine ganz hohe Würde zugesprochen. Die Gemeinde wird als die Braut bezeichnet und Jesus als der Bräutigam. Offenbarung 19, Vers 7. Und weiter. Die Gemeinde wird als der Leib beschrieben und Jesus als das Haupt. Kolosser 1, Vers 18. Das sind ganz hohe Ehrentitel. Und natürlich erhebt sich die Frage, wie konnte es dazu kommen, dass die Gewichte sich so verschieben vom Volk Israel zur Gemeinde Jesu aus allen Nationen? Und die Antwort lautet, es gibt in der Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel einen Einschnitt, eine Zäsur, wo alles anders wird. Und dieser Einschnitt ist der Tod des Messias am Kreuz. Dieses Ereignis, dieser Vorgang markiert eine gravierende Veränderung im Verhältnis Gottes zu seinem erwählten Volk. Durch Jahrhunderte und Jahrtausende hat er an seinem Volk festgehalten, auch wenn es treulos war. Aber jetzt, nach der Kreuzigung des Messias, wird alles anders. Gott legt seine Beziehung zu seinem erwählten Volk auf Eis. Und er schlägt ein neues Kapitel im Buch der Geschichte auf. Im Neuen Testament ist dieser Vorgang vielfach beschrieben und erklärt worden. Ganz grundsätzlich am Anfang des Johannesevangeliums. Wir haben das vorhin gehört, da beschreibt Johannes das Schicksal des Messias, der zu seinem Volk kommt. Und da heißt es da so lapidar, aber doch so tief. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und Jesus hat diesen selben Sachverhalt in seinen Gleichnissen beschrieben. Im Gleichnis von den bösen Winzern, Matthäus 21. Oder im Gleichnis von der königlichen Hochzeit, Matthäus 22, 1 bis 10. Immer geht es darum, dass der Messias zu seinem Volk kommt und dann geschieht das Unfassbare, dass sein Volk sich gegen ihn wendet und ihn tötet. Das Volk Gottes wendet sich gegen den Messias Gottes. Und was ist die Konsequenz? Jesus beschreibt sie im Gleichnis von den bösen Winzern. Gott unterbricht seinen Weg mit dem Volk Israel, Matthäus 21, 43. Schlagen Sie es ruhig mal auf, auch wenn Sie jetzt schon geschafft sind und bei jeder neuen Bibelstelle innerlich aufstöhnen. Schlagen Sie es auf, es wird Ihnen gut tun. Matthäus 21, 43. Gleichnis von den bösen Winzern. Und Jesus sagt, das Reich Gottes wird von euch, den Israeliten, genommen und einem Volk gegeben werden, das seine Früchte bringt. Das Volk der Heiden. Und jetzt denken Sie bitte nochmal an die Prophezeiung des Daniel aus Daniel 9, 24 bis 27. Erinnern Sie sich noch. Unmittelbar nach der 69. Jahrwoche brach der große Countdown ab. Die Zeit lief nicht weiter. Es begann eine Zwischenzeit. Warum? Weil der Messias ausgerottet, geopfert worden war. Gott brach seinen Weg mit seinem Volk Israel ab. Er setzte seine Beziehung zu Israel aus. Der gewaltsame Tod des Messias verändert Gottes Beziehung zu seinem Volk. So sagt es Jesus selbst, so sagt es der Apostel Paulus später in Römer 11, Vers 20 und so sagte es Jahrhunderte vorher auch der Prophet Daniel. Jahrtausende und Jahrhunderte lang hat Gott sein Volk getragen. Nichts konnte seine Liebe aufhalten, aber dann erhebt sein Volk die Hand gegen den Messias Gottes, so wie Kain seine Hand erhob gegen Abel. Und das ist der Augenblick, wo sich alles verändert. Gott bricht seinen Weg mit Israel ab. Die natürlichen Zweige des Ölbaums, so sagt es Paulus, die sind ausgebrochen worden. Römer 9, Vers 11. Schauen wir uns das noch an. Römer 9, Vers 11. Römerbrief, Kapitel 9, Vers 11. Das muss 11, Vers 9 sein. 11, Vers 19. Jetzt haben wir's. Römer 11, Vers 19. Nun sprichst du, die Zweige sind ausgebrochen worden, damit ich eingepfropft würde. Ganz recht. Sie wurden ausgebrochen um ihres Unglaubens willen. Klar, Israel war im Unglauben. Du aber stehst fest durch den Glauben. Sei nicht stolz, sondern fürchte dich. Hat Gott die natürlichen Zweige nicht verschont, wird er dich doch wohl auch nicht verschonen. Verstehen Sie? Israel wurde ausgebrochen. Und damit ist deutlich, die Kreuzigung des Messias ist ein absolut schwerwiegendes Ereignis, gerade für das Volk Israel. Es führt nämlich dazu, dass Gott seine Beziehung zu seinem Volk aussetzt. Der jahrtausendelange Weg Gottes mit Israel bricht ab, als Jesus am Karfreitag am Kreuz stirbt. Und jetzt wird auch klar, was der Sinn dieser Zwischenzeit ist, die der Prophet Daniel in 9,26 beschreibt. Es ist die Zeit, in der das Volk Israel kaltgestellt ist. Es ist die Zeit, in der sich Gott von Israel abwendet und den Heiden zuwendet. Es ist die Zeit, wo Gott eine neue Seite aufschlägt in seiner Geschichte mit der Welt. Das Reich Gottes wird vom Volk Israel weggenommen und einem anderen Volk gegeben, das bereit ist, es anzunehmen. Und das ist das Volk der Gläubigen aus allen Nationen. Und jetzt können wir unsere Folien noch einmal vervollständigen. Jetzt wissen wir auch, was die Zwischenzeit ist. Das ist die Zeit der Gemeinde. Die Kreuzigung und dann kommt die Zeit der Gemeinde. Wir haben es gleich überstanden. Bleiben Sie noch einen Moment dran. Der Apostel Paulus, der ja selbst Jude war und sich viel mit dem Schicksal seines Volkes beschäftigt hat, schreibt in Römer 11, 25, ich will euch, liebe Brüder, dies Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selbst verklug haltet. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, so lange, bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist. Gott unterbricht den Weg mit seinem Volk, aber, er unterbricht ihn nicht für immer. Wenn die Fülle der Heiden zum Glauben gekommen ist, so sagt es Paulus, dann setzt Gott den unterbrochenen Weg mit seinem Volk Israel fort. Und damit wird jetzt fassbar, wie lange diese Zwischenzeit dauern wird, in der der lebendige Gott den Nationen der Welt das Heil anbietet. Sie dauert genau von der Kreuzigung Jesu bis zur Entrückung der christlichen Gemeinde. Die Kreuzigung, beziehungsweise ganz genau Pfingsten, der Tag, an dem der Heilige Geist ausgegossen wurde, die Kreuzigung markiert den Beginn der Zwischenzeit, in denen das Heil den Nationen der Welt angeboten wird. Und die Entrückung markiert das Ende dieser Zwischenzeit. Und wenn sie vorbei ist, dann setzt Gott den unterbrochenen Countdown wieder in Gang. Dann hebt er die Verstockung Israels auf. Dann stellt er die Beziehung zu seinem Volk wieder her. Und er setzt dann den unterbrochenen Weg mit Israel fort. Wie lange dauert dieser Weg? Er dauert 7 Jahre. Das sind die 7 Jahre der großen Trübsal. Was wir also im Buch der Offenbarung, Kapitel 4 bis 22 vor uns haben, ist eine Beschreibung des Weges, den der lebendige Gott mit seinem erwählten Volk in den letzten 7 Jahren der Menschheit geht. Das Buch der Offenbarung, Kapitel 4 bis 22, berichtet davon, wie Gott den abgebrochenen Weg mit seinem erwählten Volk wieder aufnimmt und vollendet. Das heißt, das Buch der Offenbarung handelt vor allem von Israel. Es handelt vor allem von Gottes erwähltem Volk, das durch die furchtbaren Erfahrungen der großen Trübsal endlich seinen Messias erkennt und zum Glauben kommt. So wird es in Offenbarung 7, 1 bis 8 beschrieben. Und nun noch eine Folie. Hier haben Sie die 2 Heilslinien Gottes. Da ist die Geschichte Gottes mit Israel, die fängt mit Abraham an. Die bricht ab mit der Kreuzigung Jesu und es beginnt die Zeit der Gemeinde. Die Zeit der Gemeinde endet zum Zeitpunkt der Entrückung. Und dann nimmt Gott seine Geschichte mit Israel wieder auf und führt sie durch die große Trübsal bis zum Durchbruch des Reiches Gottes. Gott geht mit seinem Volk durch die 7 Jahre der großen Trübsal hindurch. Wir haben also in der Offenbarung 4 bis 22, da wird uns dokumentiert und dargestellt, die Heilsgeschichte Gottes mit seinem Volk bis an ihren Endpunkt. Heute noch, heute, 20. Was haben wir heute? 20. Oktober. Heute noch läuft die Zeit der Gemeinde. Heute noch läuft sie. Heute noch wird das Heil den Nationen der Erde angeboten. Heute noch befinden wir uns in der Zwischenzeit, vor der Entrückung, vor dem Beginn der letzten 7 Jahre. Aber wir wissen nicht, wie lange diese Zwischenzeit noch dauert, wie viel Zeit uns noch zugemessen ist. Die Rückkehr des Volkes Israel in sein angestammtes Land jedenfalls deutet mahnend darauf hin, dass die Zeit der Gemeinde doch wohl ihrer Vollendung entgegeneilt. Und bitte behalten wir dies einem Auge, das ist ganz wichtig. Die Abweisung des Messias durch das Volk Israel hatte absolut gravierende Konsequenzen. Und das, obwohl doch das Volk Israel Gottes erste Liebe war. Und darum gilt, wenn wir die Heiden, die doch nicht zu Gottes ursprünglich erwähltem Volk gehören, dasselbe tun und Jesus abweisen, dann haben wir nichts mehr zu erwarten. Dann haben wir nichts mehr zu erwarten. Dann bleibt nur noch das Gericht Gottes. Die Verstoßung in eine Finsternis ohne Ende und eine ewige ziellose Reue. Hören wir noch einmal diesen Abschnitt aus dem Römerbrief, der uns mahnt, uns, die gläubig gewordenen Heiden, mahnt, nicht mit dem Ernst und der Güte Gottes zu spielen. Wenn aber nun einige von den Zweigen ausgebrochen wurden und du, der du ein wilder Ölzweig warst, in den Ölbaum eingepfropft worden bist und teilbekommen hast an der Wurzel und dem Saft des Ölbaums, so rühme dich nicht gegenüber den Zweigen. Rühmst du dich aber, so sollst du wissen, dass nicht du die Wurzel trägst, sondern die Wurzel trägt dich. Nun sprichst du, die Zweige sind ausgebrochen worden, damit ich eingepfropft wurde. Ganz recht. Sie wurden ausgebrochen um ihres Unglaubens willen, du aber stehst fest durch den Glauben. Sei nicht stolz, sondern fürchte dich. Hat Gott die natürlichen Zweige nicht verschont, wird er dich doch wohl auch nicht verschonen. Darum sieh, die Güte und den Ernst Gottes. Den Ernst gegenüber denen, die gefallen sind, die Güte Gottes aber dir gegenüber, sofern du bei seiner Güte bleibst, sonst wirst du auch abgehauen werden. Jene aber, sofern sie nicht im Unglauben bleiben, werden eingepropft werden, denn Gott kann sie wieder einpropfen. Denn wenn du aus dem Ölbaum, der von Natur wild war, abgehauen und wieder die Natur in den edlen Ölbaum eingepropft worden bist, wie viel mehr werden die natürlichen Zweige wieder eingepropft werden in ihren eigenen Ölbaum? Ich fasse zusammen. Drei Schlüssel sind es, die uns den Zugang zum Buch der Offenbarung möglich machen und seinen Inhalt aufschließen. Der erste Schlüssel, die 70 Jahrwochen des Propheten Daniel. Sie geben uns den Zeitplan Gottes vor, der bis zum tausendjährigen Reich reicht. Das Buch der Offenbarung schildert das ausführlich, was der Prophet Daniel in einem einzigen Vers zusammenfasste. Die letzte der 70 Jahrwochen, die große Trübsal, die letzten 7 Jahre vor der Wiederkunft Jesu. Das ist der erste Schlüssel. Der zweite Schlüssel, die Entrückung der Gemeinde. Etliche Stellen im Neuen Testament und auch direkt im Buch der Offenbarung machen uns darauf aufmerksam, dass die Gemeinde Jesu die Zeit der großen Trübsal nicht mit durchmachen wird. Ihr Weg ist ein anderer. Er führt durch die Entrückung in die unsichtbare Welt Gottes. Das Buch der Offenbarung berichtet darum nicht von der Gemeinde Jesu. Und schließlich der dritte Schlüssel. Gottes Weg mit seinem Volk Israel. Mit der Entrückung der Gemeinde endet die Zwischenzeit, in der Gott den Weg mit seinem erwählten Volk Israel ausgesetzt hat. Das Buch der Offenbarung betrifft darum neben den Nationen und Völkern der Erde vor allem das Volk Israel. Es berichtet davon, wie Gott die Heilsgeschichte mit seinem erwählten Volk wieder aufnimmt und es durch die 7 Jahre der großen Trübsal begleitet bis zum Durchbruch des tausendjährigen Reiches. Drei Schlüssel haben wir. Drei Schlüssel brauchen wir, um das Buch der Offenbarung zu erschließen. Und damit sind wir nun gut gerüstet, um den Schatz zu heben, den Gott uns mit dem zweiten Teil der Offenbarung des Johannes gegeben hat. Vielen Dank.